Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und die stellt eine Frage, meine Damen und Herren. Sie stellt sie Ihnen heute hier und jetzt. Die Frage lautet: Was mache ich jetzt? Ein dickes Fragezeichen dahinter. Wir wollen heute uns mit Ihnen unterhalten über den Renteneintritt, den Pensionsbeginn und die Sinnfrage. Das ist unser Thema in der Lebenszeit. Andrea Stopp begrüßt Sie dazu. Und was mache ich eigentlich jetzt, wenn ich nicht mehr im Beruf, ich formuliere es jetzt so, gebraucht werde, wenn ich plötzlich Zeit habe, im Idealfall auch ein bisschen Geld habe, um nicht täglich was dazu verdienen zu müssen? Was ist das für eine Lebenslage? Wenn der Rentenbescheid gerade gekommen ist, markiert das einen Einschnitt, den die einen vielleicht unter ihnen herbeisehnen, die anderen fürchten sich davor und die einen sagen, endlich mal Zeit, die Kisten auf dem Dachboden zu sortieren, die dort seit Jahrzehnten vor sich hinstauben, die Fotos aus Kindertagen vielleicht ordnen, den Keller aufräumen oder was auch immer, aber sehr bald mag dann auch schon Schluss sein. Womit füllt man sein Leben, wenn man im Beruf nicht mehr aktiv sein darf oder nicht mehr aktiv sein braucht? Das ist unsere Frage heute. Was mache ich jetzt? Der Renteneintritt und die Sinnfrage. Und ich stelle die Frage an unseren Hörer zunächst, Michael Dücker, der uns anruft aus Arnstadt. Herr Dücker, erzählen Sie uns, Sie sind pensioniert in Rente?
Ich bin noch nicht, ich habe noch den Renteneintrag noch nicht gestellt. Ich bin vor zwei Wochen bin ich 65 Jahre alt geworden und denke darüber nach, ihn jetzt demnächst zu stellen.
Was hält Sie davon ab denn bisher? Andere freuen sich drauf und können ihn gar nicht so schnell wie möglich stellen.
Naja, es ist ja, das eine ist die Sache mit dem Geld und mit der Rente und mit dem Arbeitseinkommen, das man vielleicht bisher gehabt hat. Und das andere ist die Zeit. Ich bin seit vielen Jahren in der Arbeitsmarktpolitik tätig, habe versucht, Leute in Arbeit zu bringen, war dabei oft selbstständig. Dann hatte ich als Projektleiter verschiedene Positionen und Stellen. Und für mich war eigentlich auch die Zeit bisher nicht so von meinem Beruf und stressbelastet, dass ich nicht schon in den letzten Jahren, das war ja dann auch noch die Zeit mit Homeoffice, wo das ja alles noch so ein bisschen entspannter gelaufen ist. Also für mich ist dieser Bruch, der jetzt auch hier im Raum steht, gar nicht so stark angesagt.
Ja. Herr Dücker, müssen Sie gehen oder können Sie sich selber aussuchen, wann Sie gehen, Ihre Arbeit verlassen?
Ich kann gehen, wann ich will. Und jetzt ist es ja auch noch so, es ist noch was Besonderes dazugekommen. Das ist jetzt weniger philosophisch, sondern ein finanzieller Aspekt. Menschen, die in Rente sind oder in Rente gehen könnten, können zur Rente so viel hinzuverdienen, wie sie wollen, ohne dass das gegen die Rente gerechnet wird. Das hat man zum 1. Januar diesen Jahres nochmal kräftig entspannt. Und für mich ist es eigentlich, und darum geht es ja, für mich ist es eigentlich undenkbar, jetzt einfach zu sagen, ich mache beruflich oder in meinem sozialen, in meinem gesellschaftlichen Engagement, ich mache jetzt einfach Schluss. Und das ist jetzt ein ganz, ganz neuer Abschnitt. Für mich geht das einfach so weiter, wie das vorher schon war.
Aber nicht mehr gegen bezahlten Lohn oder Gehalt, sondern Sie suchen sich dann die Spielfelder, auf denen Sie Ihre Expertise, Ihr Wissen, Ihr Können einsetzen können.
Genau, das ist dann eine Mischung. Das ist eine Mischung aus sozialem Engagement, gesellschaftlichem, politischem Engagement, eine Mischung aus Ehrenamt, Rente beziehen. Und ich schließe ihn überhaupt nicht aus, dass ich dann nebenher auf honorarbarer Basis oder vielleicht in Teilzeit dann auch nochmal eine Tätigkeit ausübe.
Ja.
Weil für mich eben dieser Bruch zwischen Freizeit und Arbeit und nichts tun oder so, die gibt es für mich schon viele Jahre nicht.
Insofern haben Sie sich, und das mag ja auch beispielhaft sein, schon jahrelang vorbereitet und es kommt dann eben nicht zum Bruch. Michael Dücker aus Arnstadt, vielen Dank, dass Sie angerufen haben und uns gleich zu Anfang sozusagen einen Aufschlag geliefert haben.
Ja, ich hoffe.
Das haben Sie mit Sicherheit. Und wir laden,
da war nicht zu brutal.
Um Gottes Willen. Und wir laden Sie ein, weiter über die Antenne zuzuhören. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, zu Hause es dem Herrn Dücker gleich tun wollen und Ihre Erfahrungen, vielleicht auch Ihre Antworten auf die Fragen, die Sie sich selber stellen bei Renteneintritt und was kommt dann danach, wenn Sie das mit uns teilen wollen, uns das mitteilen wollen, dann ist das Ihre Telefonnummer 00800 4464. 4464. Das wiederhole ich gleich nochmal. Sie können uns auch eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ihre Telefonnummer notieren bitte gerne. Dann haben wir die Möglichkeit, Sie zurückzurufen. Oder eben direkt 00800 4464 4464. Michael Bock hat uns schon vor der Sendung eine Mail geschickt. Guten Tag, Lebenszeit. Ich gehe, so schreibt er, am 1.10.23 in meinen vorgezogenen Ruhestand mit 63 Jahren, also in meinen letzten Lebensabschnitt. Mein Chef habe ich bereits gefragt, ob ich einen Tag in der Woche in seiner Abteilung weiter als Aushilfe arbeiten kann. Mein Arbeitskollege Willi, der arbeitet immer montags einen Tag. Willi ist vor kurzem in Rente gegangen. Und dann schließt Herr Bock seine Mail mit einer Aufforderung an uns. Nehmen Sie in Ihrer Sendung und in Ihrem Programm den Menschen bitte ein wenig die Angst vor dem Ruhestand und vor der Ruhe. Vielen Dank, Michael Bock aus Hamburg. Angst nehmen. An dieser Stelle möchte ich gerne meine beiden Studiogäste Ihnen vorstellen, meine Damen und Herren zu Hause. Denn vielleicht können wir ein wenig hier zu Beginn der Sendung auch darüber sprechen. Es ist Angst besetzt, diese Phase im Leben. Der Rentenbescheid ist im Postkasten und ich muss aufhören. Und die anderen sagen, juhu, der Rentenbescheid ist im Postkasten, ich darf aufhören. Professor Dr. Kirsten Ahner, herzlich willkommen, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Stopp,
liebe Hörerinnen. Ja, Sie sind Professorin für Lebenslagen und Altern an der Universität Kassel. Sie sind seit einem guten Jahr Präsidentin auch der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie. Kurz und gut, Sie forschen und beschäftigen sich seit mehr als 2 Jahrzehnten in der Gerontologie. Über Altersbilder arbeiten Sie und haben Sie gearbeitet und wie diese entstehen. Was wir gerade, Frau Professor Ahner, gehört haben, der Michael Bock aus Hamburg, nehmen Sie in Ihrer Sendung den Menschen die Angst vor dem Ruhestand. Beobachten Sie das? Ist diese Phase angstbesetzt?
Ich muss tatsächlich dazu sagen, dass ich eine Professur habe für Lebenslagen und Altern. Und das ist ein so eher historisch, materialistisch, soziologischer Zugriff auf das Altern. Und Angst ist eher das Thema der Psychologen. Ich gucke eher darauf, wie unterschiedlich, also wie individuell sich die Optionen für den Ruhestand gestalten. Mhm. Ja, und das war ja immer so, dass die Frage des Sinns sich bestimmte Menschen stellen konnten und andere müssen sich ganz materiell existenzielle Fragen stellen. Und auch natürlich ist das ein hochgradig relevantes Thema, also der Renteneintritt. Fortlaufend treten Kohorten in das Rentenalter ein und die uns heute zuhören und mit uns sprechen wollen, sind wahrscheinlich diejenigen, die sich unbedingt in dieser Phase des Übergangs befinden. In allen Übergangsphasen, also im gesamten Lebenslauf, stellen wir uns immer wieder Fragen. Und aus meiner eher soziologisch-sozialpolitischen Perspektive ist die Frage immer auch, wer kann sich welche Fragen stellen? Und wer hat also Optionen? Wer hat das, was Leopold Rosenmeier durchaus zu Recht mal als späte Freiheit bezeichnete? Also das wäre so, wäre der Aspekt, den ich einbringen könnte. Wer hat vielleicht auch welche Optionen nicht? Und dann hat mich auch motiviert, hierher zu kommen in Ihre Sendung, die Frage im Obertitel, was mache ich jetzt? Das ist ja eine Eingrenzung der Sinnfrage. Die kann man ja auf ganz verschiedenen Ebenen stellen. Diese Eingrenzung scheint mir aus meiner fachlichen Perspektive gleichermaßen aktuell wie aber auch verräterisch. Ja, das grenzt unsere Fragestellung heute auf das individuelle Handeln ein und auf den Inhalt und den Zweck des Handelns.
Inwiefern verräterisch, Frau Ahner?
Ja, verräterisch ist insofern, und da kann sicherlich der andere Gesprächspartner, der ja Philosoph ist, ganz gut dran anschließen, warum eigentlich diese Frage, ist das menschliche Leben an sich ganz ohne Wert? Luther hatte ja, und das, wie gesagt, weiß der andere Gesprächspartner sicherlich sehr viel besser als ich, aber wir alle kennen das auch, ja, die Köstlichkeit des Lebens vor dem Hintergrund von Mühe und Arbeit gelobt. Philosophen lobten später nie den Müßiggang, aber immerhin doch die Muße. Ja, funktional für das kapitalistische Wirtschaften ist natürlich eher die protestantische Arbeitsethik.
Ja. Frau Ahner, ja, Sie haben gerade...
Ich würde doch ganz gern den Gedanken noch zu Ende bringen. Bitte. Aber heute, und ich glaube, das ist genau der Anlass und auch der Sendung, in unserer heutigen und für die Masse der Bevölkerung notgedrungen erwerbszentrierten Welt scheint es ja fast undenkbar, sich einfach nur auf diese freie Zeit zu freuen. Man muss etwas machen. Und da sind wir dann vielleicht doch wieder bei der Frage der Angst.
Hm. Professor Dr. Kirsten Ahner. Schön, dass Sie teilnehmen an der Sendung und uns das, was Sie zu bemerken haben, immer wieder einrühren werden, auch in unseren Gesprächen mit unseren Hörerinnen und Hörern, die ich ja schon eingeladen habe, sich zu melden bei uns. Sie haben ihn fast schon vorgestellt, ich mache Sie miteinander bekannt. Dr. Wilhelm Schmid ist auch zugeschaltet. Guten Tag, Herr Dr. Schmid.
Schönen guten Tag, Herr Staub.
Hörerinnen und Hörer werden ihn womöglich kennen. Er ist Philosoph, er ist Autor, er war lange Zeit Gastdozent an verschiedenen Universitäten. Und viele haben mindestens eines seiner Bücher im Regal stehen. Er hat geschrieben und schreibt über Glück, über Liebe, über Gelassenheit. Nicht wenige Menschen behaupten, er ist Bestseller-Autor. 1,5 Millionen Mal haben sich die Bücher verkauft. Und es dreht sich, Herr Schmid, bei Ihnen unter anderem eben darum, wie man dem Leben einen Sinn gibt. Und da kommt dieser Terminus, dieses Wort Lebenskunst öfter vor. Diese Lebenskunst, Herr Schmid, ganz bezogen auf unser konkretes Thema heute. Braucht es Lebenskunst, um klarzukommen mit diesem Übergang? Frau Ahner hat gerade vom Übergang gesprochen. Mit diesem Übergang vom Erwerbsleben ins, wie soll ich jetzt sagen, ewige Freizeitleben?
Ist schon hilfreich. Lebenskunst. In dem Fall gar nicht schlecht, was der Hörer in der Mail vorhin formuliert hatte. Angst vor der Ruhe zu haben. Ich bin gleich aufgeschreckt. Ich habe diese Angst nicht. Aber es ist schon klar, dass Menschen Angst haben können vor diesem dritten Lebensabschnitt. Das ist ja noch nicht der vierte, der vielleicht dann noch ein bisschen schwieriger wird. Aber Angst ist ein guter Ratgeber. Angst ist eine gute Eröffnung für Lebenskunst. Denn Angst heißt, das ist jetzt unkalkulierbar. Da weiß ich nicht genau, wie ich damit zurechtkomme. Und da dürfen wir ruhig erstmal die individuelle Perspektive einnehmen. Was mache ich jetzt, wenn ich so Angst habe? Und dann schaue ich mir an, wie kann ich antworten auf diese Angst? Damit beginnt Lebenskunst. Ich verstehe Lebenskunst als bewusste Lebensführung, also sich ein paar Gedanken zu machen. Gedanken darüber zu machen, was ist nun mit mir, wenn ich nicht mehr unbedingt gebraucht werde? Was gibt meinem Leben Sinn? Diejenigen sind natürlich gut dran, die in schönen Beziehungen leben. Beziehung der Partnerschaft, Beziehung der Freundschaft, Beziehung zu Kindern, möglicherweise auch schon zu Enkeln. Beziehungen sind das, was unglaublich sinnstiftend ist fürs Leben, was wir nie vernachlässigen sollten.
Das wirft ja auch die Frage auf, wann ist der richtige Zeitpunkt, sich damit Gedanken zu machen. Und indem ich darüber Gedanken zu machen und indem ich das so formuliere, merke ich schon, dass die Frage falsch ist. Das klingt mir ein bisschen, Herr Schmid, nach einer fast lebenslangen Aufgabe, sich auf diese Sinnsuche zu begeben.
Im Grunde schon, ja. Aber natürlich ist es so, dass Menschen im Erwerbsleben sehr stark eingespannt sind und sich nicht unbedingt die Gedanken zur rechten Zeit machen können. Jetzt ist Zeit dafür da, spätestens jetzt, wenn die Ruhe nun mal da ist und wir dem nicht mehr auskommen, und gehen wir ruhig mal mitten rein ins Thema. Denn wovor haben wir da Angst? Letzten Endes vor dem Tod. Denn der rückt jetzt näher. Vermutlich ist das auch die Zeit, in der beide Eltern nicht mehr da sind, und das ist der Schock des Lebens schlechthin. Denn jetzt erst bemerken wir, was die Eltern wirklich geleistet haben im Leben. Zu allem dem, was sie sonst noch geleistet haben, standen sie wie ein Bollwerk zwischen uns und dem Tod. Und wenn sie nicht mehr da sind und wir nun auch nicht mehr so direkt gebraucht werden im Erwerbsleben, dann sind wir mit dieser Frage konfrontiert. Das macht uns letzten Endes Angst.
Jetzt sind wir schon bei diesem auch negativen Aspekt unseres Themas heute, der ja nicht zu leugnen ist. Frau Ahner, Sie sprachen ja gerade von diesen Übergängen. Haben Sie Übergänge auch selber in Ihrem Leben erleben müssen, die Sie dann in der folgenden Lebensphase geleitet haben?
Ja, selbstverständlich zahlreiche. Sie hatten ja meine etwas gebrochene Biografie gesehen, auch gebrochene Berufsbiografie. Und wir kennen das natürlich tatsächlich auch aus der Forschung. Aber mir ist eigentlich gerade an dieser Stelle nicht so meine Person so wichtig, sondern nochmal auf diese Angst vor der Muße. Ja, es ist ja Angst vor der Muße. Ich hatte ja gerade gesagt, das ist für sehr viele, und der Herr Schmidt hat es auch angesprochen, ein sehr ungewohnter Zustand, wenn sie das Erwerbsleben verlassen. Manche verlassen das Erwerbsleben aber auch lange, lange, lange Zeit nicht. Ich bin mit dem Taxi hierher gekommen und der Taxifahrer sagte mir, so wie seine Rente aussieht, das hatte ja auch der erste Hörer angesprochen, wird er wohl noch sehr lange Taxi fahren müssen. Also der hat diese Auseinandersetzung nicht mit Muße, sondern mit materieller Existenz. Aber kommen wir mal zu denen, die jetzt tatsächlich Muße haben und vielleicht zumindest ein ungutes Gefühl, wenn auch nicht ausgeprägte Angst, dann würde ich sagen, wenn die Corona-Zeit etwas Positives vielleicht hatte im Rückblick, dann war es vielleicht sogar der erste doch recht harte Lockdown oder das Homeoffice. Einer von den Hörern hat es ja angesprochen. Da konnte man ja schon Erfahrungen machen mit plötzlich, also bei vielen war es der Fall, zumindest mehr freier Zeiteinteilung, wenn nicht sogar mehr Zeit. Und was haben wir dann da erlebt? Also wir haben plötzlich Optionen gehabt für ein anderes Miteinander und füreinander. Wir konnten Menschen anders begegnen, die eben nicht mit unserem Erwerbsleben verknüpft sind. Mhm. Nachbarn, Freunde. Also insofern denke ich, vielleicht kann man ja da anknüpfen, wenn man ein ungutes Gefühl hat, und gucken, was war denn in dieser Zeit möglich?
Also als Trainingsfeld sozusagen für das, was dann womöglich danach kommt. Marie-Louise Köln hat uns geschrieben aus Hamburg: Ich bin jetzt im 6. Rentenjahr und genieße fast, in Klammern hat sie fast geschrieben, und genieße fast jeden Tag. Der Übertritt in den Ruhestand ist mir als Workaholic zur Verwunderung von Kollegen und Freunden erstaunlich leicht gefallen. Mein Wahlspruch im Rentnerparadies ist ein abgewandelter Werbeslogan der Deutschen Bahn. Diese Zeit gehört mir, das schreibt Marie-Louise Köln. Schauen, welche Erfahrungen Elisabeth Badke gemacht hat. Sie ruft uns aus Staufen an. Guten Morgen, Frau Badke, willkommen in der Lebenszeit. Erzählen Sie uns.
Ja, guten Morgen. Ich habe Ihnen ja schon per Mail geschrieben, dass ich das sehr positiv erlebt habe. Man ist entspannter, man hat Zeit für schöne Dinge und hat keine oder kaum noch Verpflichtungen, obwohl ich noch allerlei anderes mache. Also ich finde das einfach eine sehr schöne Zeit und gute Zeit.
Sie haben, Frau Badke, nie, wie das gerade Frau Ahner, unser Studiogast, gesagt hat, Sie hatten nie Angst vor der Muße, vor zu viel Zeit, weil Sie sich die Frage stellen mussten, wie fülle ich diese Zeit denn?
Es gibt ja Bücher, Fernsehen, alle möglichen Dinge. Gut, ich wohne auch in einer Kleinstadt. Das heißt, ich bin schnell im Grünen. Angst vor freier Zeit hatte ich nie, im Gegenteil.
Und was machen Sie so konkret mit Ihrer Zeit
jetzt? Ich mache noch einiges. Also ich bin zum Beispiel hier bei der Tafel aktiv, singe im Chor, musiziere mit Freunden. Und eben, aber ich lese gern, ich gucke auch gern Fernsehen, auch Kitschfilme und ordinäre Filme und Serien. Insofern finde ich immer, und lesen kann man ja immer und überall. Mhm. Also gut, ich hoffe, dass ich nicht irgendwann es nicht mehr kann. Das wäre dann schlimm.
Ja, wenn man diese Impulse dann von außen nicht mehr hat, über die Medien zum Beispiel, wenn man das nicht mehr konsumieren kann. Frau Badke, bleiben Sie bitte ganz kurz noch am Apparat. Herr Schmidt, entnehmen wir daraus, was Frau Badke sagt? Jeder ist des eigenen Glückes Schmied?
Kommt drauf an. Das hängt schon auch ab von unserer Konstitution, von unserer Verfassung. Und fast möchte ich jetzt ein bisschen vermuten, es könnte vielleicht auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern geben, dass Frauen eher zurechtkommen mit dieser neuen Zeit. Möglicherweise lässt sich das sogar soziologisch verifizieren.
Müssen wir Frau Ahner fragen.
Ja, in der Tat, genau. Richtig vermutet. Also die empirischen Daten zeigen uns das ganz deutlich, dass Frauen sehr viel besser damit klarkommen, wenn sie nicht mehr arbeiten gehen. Wir können zum Beispiel die Freundeskreise der Männer betrachten. Die sind im Schnitt deutlich kleiner als die der Frauen. Auch die familiären Bindungen sind deutlich weniger eng, weniger häufig, solange die Männer in der Erwerbsphase sind. Und für die Männer stellt sich dann tatsächlich Also wie gesagt, das ist gut untersucht seit vielen Jahren und hat sich nicht geändert in den letzten Jahren. Für die Männer stellt sich dann tatsächlich die Frage, oh, meine Freunde sind eigentlich meine Kollegen. Und da geht dann doch einiges auseinander. Denn es gehen ja nicht alle gleichzeitig in den Ruhestand. Einiges hält sich auch. Beziehungen in der Familie müssen erst neu aufgebaut oder vertieft werden. Frauen haben tatsächlich über die Kohorten und Generationen hinweg das geringere Problem. Ihre, was ich vorhin Erwerbszentrierung nannte, ist über den Lebenslauf nicht so groß. Das erleben sie häufig in ihrem mittleren Erwachsenenalter als Doppelbelastung. Im Ruhestand zahlt sich das dann aus.
Also Frau Badke, das unterstützt eigentlich das, was Sie tun, wie Sie Ihr Leben führen. Sagen Sie uns ganz kurz noch vor den Nachrichten, Frau Badke, was steht heute Nachmittag ganz konkret bei Ihnen auf dem Programm?
Jetzt muss ich gerade überlegen. Also heute am frühen, zwischen Nachmittag und Abend, wir haben hier ein Projekt, wo es um einen Straßenbau geht, den wir noch verhindern wollen. Und da werde ich kurz zwei Gedichte vorlesen.
Aha. Also politisches Engagement auch.
Auch, ja. Mhm. Ja, ich war auch lange im Stadtrat und im Kreistag eine Zeit lang für die Grünen. Ja. Und ansonsten werde ich eine kleine Radrunde machen und wie bei uns scheint wunderbar die Sonne und die Sonne noch genießen.
So soll es bleiben, Elisabeth Badke. Sie machen wir uns keine Sorgen. Vielen Dank, dass Sie diesen positiven Einblick in die Sendung hineingebracht haben. Grüße nach Staufen. Und meine Damen und Herren, jetzt kommen die Nachrichten, dann diskutieren wir gleich weiter, wenn Sie sich einschalten wollen. Hier ist die Telefonnummer für Sie 00800 4464 4464. Die können Sie kostenfrei anrufen. Dann kommen Sie zu einer meiner Kolleginnen oder meinem Kollegen, der nimmt dann kurz Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf und wir können Sie zurück anrufen. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Unser Thema heute hier im Deutschlandfunk an diesem Freitagvormittag. Und was mache ich jetzt? Der Renteneintritt und die Sinnfrage. Gleich geht's weiter. Es gibt Menschen, die reden vom Pensionsschock, wenn dann der Rentenbescheid ins Haus flattert. Sie fürchten das Ende des Berufslebens im Gegensatz zu anderen, die es geradezu herbeisehnen. Die einen wollen so schnell wie möglich raus aus dem geordneten Berufsleben. Die anderen möchten gerne drinbleiben im Berufsleben, solange es irgendwie geht. Was sind die Gründe dafür, dass viele Menschen nach Pensions- oder Rentenantritt in ein seelisches Tief fallen? Arbeit und Leistung, das haben wir gerade schon angesprochen, hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Und der Selbstwert eines jeden Menschen gründet wohl auf vielen Säulen. Aber die Säule, die eben fußt auf den beruflichen Erfahrungen und dem Alltag im Beruf, ist eine sehr, sehr starke. Wie erkennt man das und wie kann man sich die anderen Säulen nutzbar machen? Das soll das Thema sein in unserer Sendung heute, die Frage an Sie richtet, meine Damen und Herren, zu Hause oder unterwegs. Was mache ich jetzt, der Renteneintritt und die Sinnfrage? Und zu Gast im Studio neben Dr. Wilhelm Schmidt, leider im Studio in Berlin. Das heißt, ich sehe die beiden nicht, weil ich sitze in Köln. Dr. Wilhelm Schmidt, Philosoph und Autor, und Professor Dr. Kirsten Ahna, die wir gerade schon gehört haben. Frau Ahna, Sie haben gerade so ein bisschen den Unterschied Mann-Frau in dieser doch auch existenziellen Frage, dieses Scheideweges, was mache ich jetzt mit meiner Zeit, angedeutet. Aber es gibt nicht nur den Unterschied Mann-Frau, sondern auch arm-reich. Und wir können hier nicht zu akademisch werden, denn der Gabelstapelfahrer hat womöglich ganz andere Lebenserfahrungen und damit eine ganz andere Eintrittskarte in die Rente.
Wie gesagt, auch mein Taxifahrer, der Gabelstaplerfahrer, die Verkäuferin hat weniger Optionen. Ich gehe aber davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer dieser Sendung eher diejenigen sind, die durchaus Optionen haben. Also die sich, wo der Schock nicht in dem jetzt doch verringerten Einkommen besteht oder der Sorge, jetzt die Miete nicht mehr bezahlen zu können, sondern die tatsächlich die Option haben, sich zu fragen, was mache ich jetzt? Und sich mehr oder weniger, Frauen eben weniger, dieser protestantischen Arbeitsethik verpflichtet fühlen, ja? Und vielleicht hilft es ihnen ja auch, durchaus zu sehen, dass es andere gibt, denen es nicht so gut geht. Vielleicht kann sich das ungute Gefühl auch in Dankbarkeit dafür, dass man überhaupt Möglichkeiten hat zu gestalten, verwandeln. Und allerdings selbst diejenigen, die jetzt keine finanziellen und gesundheitlichen Sorgen haben oder und Ähnliches haben natürlich durchaus auch berechtigte Ängste oder Sorgen. Der Herr Schmid hat es angesprochen. Wir treten tatsächlich in eine Phase ein, wo wir sehr deutlich sehen können, dieses ist nun die letzte Lebensphase. Und Herr Schmid hat gesagt, der Tod der Eltern fällt häufig in diese Lebensphase. Ich möchte da noch hinzufügen, auch für die finanziell gut gesicherten und noch gesunden sogenannten jungen Alten steht aber zuvor, vor dem Tod der Eltern, häufig noch eine Phase des Pflegebedarfs der Eltern. Und das müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Viele, die vielleicht auch den Ruhestand mit seiner Zeit für Muße, mit seinen Möglichkeiten jetzt das Leben anders zu gestalten, etwas zu entschleunigen, herbeisehen, kommen vom Regen in die Traufe, ja, weil ihre Eltern pflegebedürftig werden.
Ein zusätzliches Problem. Aber Herr Schmid, wir brauchen auch Ihre Einschätzung genau zu diesem Thema. Man könnte jetzt der Meinung sein, naja, ihr habt da gut reden. Man geht mit relativ guter Gesundheit in diese Pensions- oder Rentenzeit und hat womöglich auch Geld, um sich das eine oder andere da vielleicht auch an Reisen leisten zu können. Aber bei vielen schaut es genau umgekehrt aus. Die müssen gerade in der Rente sehen, dass sie irgendwie über Wasser bleiben. Und ihre Existenzangst in irgendeiner Form versuchen zu bekämpfen oder denen es gesundheitlich nicht gut geht, können die sich Fragen über den Sinn des Lebens machen?
Altern hat zwei Aspekte, jedenfalls in dieser frühen Phase, die an die Erwerbsarbeit anschließt. Einerseits, wir können es genießen, das klang ja jetzt schon auch bei den weiblichen Wortmeldungen durch, wir können es sehr genießen und ich darf als Mann gestehen, dass ich es auch genieße. Ich finde das wunderbar, dass da jeden Monat Geld kommt, für das ich nichts tun muss und finde es auch berechtigt, weil ich habe ja zuvor lange was dafür getan. Das ist nicht so wahnsinnig viel, auch ich verdiene dazu und habe auch Freude daran. Also einerseits genießen. Genießen zum Beispiel auch, ich muss mich nicht mehr fragen, was aus mir mal werden soll. Wenn ich meine Kinder sehe, die nun durch diese Phase endlich auch so langsam durch sind, die sich mit dieser Frage rumdrücken mussten, wie ich damals auch, wir müssen uns nicht mehr fragen, was aus uns mal werden kann oder werden soll. Das halte ich schon für entspannend. Einerseits das Genießen, das gibt es beim Älterwerden. Andererseits aber, wir kommen nicht umhin, spätestens jetzt in dieser Zeit hinnehmen zu lernen. Hinnehmen lernen dessen, was nun mal nicht so zu genießen ist. Lebenskunst besteht immer aus diesen beiden Seiten. Ja, Lebenskunst heißt, das Leben zu genießen, einerseits. Andererseits zurechtkommen mit dem, was ungenießbar ist. Und das wird beim Älterwerden möglicherweise etwas mehr. Und
also zurechtkommen auch mit Einsamkeit zum Beispiel?
Mit Einsamkeit, auch mit knapperen Ressourcen beispielsweise. Damit, dass der Rücken wehtut, die Gelenke wehtun und solchen Dingen. Und dass wir nun eben nicht mehr den endlosen Horizont vor uns sehen, den wir ansonsten im Leben vor uns sehen, Unendlichkeitshorizont, die Illusion, als würde das Leben nie enden. Ich muss gestehen, ich werde demnächst 70. Ich muss gestehen, sogar jetzt denke ich mir, diejenigen, die deutlich älter sind als ich, das ist eine andere Spezies. Das hat mit mir nichts zu tun.
Das sagt der 80-Jährige dann auch noch über den 90-Jährigen und so weiter. Herr Schmid, Frau Ahner, lassen Sie uns Herrn Jessen zu Wort kommen. Er ruft aus Hamburg an und ich weiß, das ist von ihm überliefert. Er ist 63 Jahre, Herr Jessen, und Sie stehen kurz vor der Rente. Mit welchem Gefühl? Mit Freude? Mit Befürchtung?
Also mir geht es gut und ich freue mich, weil ich werde in meinem Leben gar nicht so viel ändern. Also ich habe ein Leben, das hat sehr viel mit Gemeinschaft zu tun, schon eigentlich lebenslang. Und das hat viel mit mehr Generation zu tun, also Säuglinge, Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Ältere bis Senioren. Das hat mit Inklusion zu tun. Und ich organisiere schon seit 10 Jahren ein Projekt in Mecklenburg auf einem ehemaligen Gutshof. Das ist so ein Low-Budget-Projekt, wo mehr Generationen zusammenleben dürfen. Also das ist schon einmal gescheitert und das startet jetzt neu. Und die, die da jetzt sind, sind schon im Rentenalter. Die sind qualifizierte Handwerker und Pädagogen und Therapeuten und starten jetzt von Neuem. Und da sollen auch junge Menschen leben dürfen und ausgebildet werden, Menschen mit Betreuungsbedarf, aber auch Familien. Und das andere ist, dass ich jetzt aktuell gerade in Hamburg anfange, ein Mehrgenerationenprojekt für ungefähr 5 Familien zu starten, wo also die 20er, 30er bis 60er Jahre vertreten sind und Familien mit erwachsenen Kindern oder Familien noch ohne Kinder.
Herr Jessen, aber all das, wovon Sie uns jetzt gerade berichtet haben, das machen Sie dann jetzt ehrenamtlich. Das heißt, Sie werden dafür nicht mehr bezahlt und Sie haben da keinen Chef mehr, der Ihnen sagt, jetzt machen Sie es so und so.
Nee, ich bin beruflich, wie gesagt, habe ich immer mit Gemeinschaften zu tun und damit, dass man Menschen sozusagen ins Leben hilft oder das Leben ermöglicht. Und nebenbei so als Hobby oder damit ich irgendwie nochmal eine andere Seite meiner Persönlichkeit verwirkliche, mache ich diese ehrenamtlichen Projekte, die vielen mit Handwerk, Landwirtschaft,
Forstwirtschaft. Und das ziehen Sie durch, ne? Das hat Sie bisher schon begleitet im Leben und das werden Sie auch weiter kultivieren.
Das werde ich weitermachen und das werde ich, also meine Mutter hat zum Beispiel auch sowas gemacht, die hat bis 75 gearbeitet und ist mit 90 gestorben und die hatte immer Angst vor Einsamkeit und die hatte eine sehr geringfügige Rente, weil sie ist die Nachkriegs- oder Kriegsgeneration, die das Land aufgebaut hat und nicht eingezahlt hat in die Rentenkasse. Das heißt, die war im Prinzip, so hatte sie eine geringfügige Rente und wir haben sie finanziell unterstützt und wir haben sie dann auch sozusagen in den Tod begleitet und wir hatten keine Angst vor dem Sterben. Das ist eigentlich sozusagen, das ist ja auch ein Teil ihrer Sendung, dass man sagt, ist das Leben endlich? Ja, zum Glück ist es endlich, weil das Leben geht nur mit dem Tod.
Mhm. Herr Jessen, bleiben Sie bitte ganz kurz noch mal am Apparat. Ich möchte gerne Herrn Schmidt da hinzuziehen. Er ist auch Hörer, weiß jetzt nicht, wo er uns hört. Aber Herr Schmidt, erzählen Sie uns kurz, denn ich lese hier, für Sie war es ein Horror, mit der Arbeit aufzuhören.
Ja, Wolfgang Schmidt, ich rufe gerade aus Seligenstadt an, bei Frankfurt. Genauso war es. Also ich hätte mir niemals träumen lassen können. Ich habe sowieso schon länger gearbeitet, als notwendig war. Und dann von einem Tag auf den anderen, das war der Hammer. Es war echt der Hammer. Ich ist nicht sofort irgendwie, hat sich das bemerkbar gemacht, aber meine Lebensgefährtin hat gesagt, du musst unbedingt was machen. Und dann habe ich hier, wie der Herr Jessen oder Jensen sagte, habe ich auch angefangen, Dinge ehrenamtlich zu tun. Aber ich habe festgestellt, mir fehlte der Druck. Ich brauche diesen Termindruck. Vielleicht ist es eine ganz individuelle Situation, aber ich brauche diesen Druck. An einem bestimmten Punkt muss was passieren. Ich schiebe das dann immer kurz bis vorher her. Und das macht mich einfach happy. Ist so. Ist vielleicht eine individuelle Situation. Aber ich hätte mir niemals träumen lassen, wenn mir mit 20 jemand gesagt hätte, dass Arbeit für dich im Alter mal eine Therapie sein wird, hätte ich nie für möglich gehalten.
Frau Anna, wollen Sie das kurz mal kommentieren, wenn Sie möchten? Herr Schmidt, Sie bleiben am Apparat. Herr Jessen, okay. Sie auch in Hamburg.
Ja, gerne.
Die Sache mit dem Druck, ja. Natürlich ist das sehr individuell. Die einen können genießen, dass sie keinen Druck mehr haben. Und für die anderen ist das ein Problem. Der Herr Jessen hatte ja angesprochen, dass das Leben durchaus zu Recht aus seiner Sicht. Und es ist gut so, dass es endlich ist. Und auch mein wundervoller Mann sagt, vielleicht wollen wir gar nicht ewig leben. Einer seiner klugen Sprüche. Und insofern, diese Endlichkeit erzeugt ja doch auch einen gewissen Druck. Und das erzeugt aber eben auch genau diese Frage, ja, nach dem Sinn. Was will ich in der mir verbleibenden Zeit, der Zeithorizont ist ja jetzt plötzlich ein deutlich begrenzter, was will ich mit der mir verbleibenden Zeit noch anfangen? Und ich würde da ganz gern nochmal zwei Aspekte, die der Herr Schmidt angesprochen hat, aufgreifen. Und ja, tatsächlich, und das kennen wir halt auch aus der Forschung, diese sogenannte Generativität, also diese Hinwendung zu den nachfolgenden Generationen, ist ein großer Sinnstifter für die älteren Menschen und wohl dem, der Familie hat, aber wer keine Familie hat, der hat vielleicht jüngere Mitarbeiterinnen, Kolleginnen gehabt und auch nicht nur familiär kann man Generativität leben. Und an dieser Stelle, das scheint irgendwie mein Job zu sein, muss ich allerdings auch darauf hinweisen, dass diese dieses gute Gefühl der Generativität. Es geht, ich werde sterben, aber nach mir geht das Leben weiter. Das ist ja angesichts der heutigen Weltlage ausgesprochen bedroht. Man muss sich, wie unsere Generation, muss sich sehr viel mehr Sorgen um die Kinder machen, als das vielleicht frühere Generationen getan haben. Und ich habe noch was anderes, aber da halte ich mich vielleicht an dieser Stelle noch
mal so ein bisschen zurück. Genau, vielleicht damit wir es ein bisschen sortieren und unsere beiden Hörer nicht so lange da warten müssen am Telefon. Denn Dr. Wilhelm Schmid, das betone ich jetzt, weil er ist unser wissender Studiogast, Philosoph und Autor, nicht zu verwechseln mit Herrn Schmidt, der uns gerade aus Seligenstadt anruft. Herr Schmidt, diese beiden unterschiedlichen, wie soll ich denn sagen, Konzepte, obwohl die haben sich ja nicht selber ausgesucht, der Herr Jessen und der Herr Schmidt, wie würden Sie das werten und einordnen? Warum läuft es beim einen so und bei dem anderen anders?
Das kann ich natürlich nicht aufdröseln. Das, was mich lange beschäftigt hat, ist, warum lässt die Natur uns überhaupt gewähren? Man könnte ja fragen, wie kommt es dazu, dass wir nun einen zusätzlichen Lebensabschnitt haben, den es noch vor 50 und mehr Jahren gar nicht gegeben hat? Das bringt uns erst in Verlegenheit. Meine Eltern hatten diese Verlegenheit nicht. Die mussten arbeiten, solange sie nur irgendwie können. Und die hatten nie die freie Zeit, um sich dann um Mehrgenerationshäusern zu kümmern, beispielsweise. Wie kommt es, dass die Natur uns gewähren lässt, einen zusätzlichen Lebensabschnitt einzubauen ins Leben? Und die Antwort, die ich für mich jedenfalls gefunden habe, ist, der Sinn des Älterwerdens ist, dass wir noch stärker für die Jungen da sind. Der Mensch ist das Wesen, das offenbar besonders lange braucht, um ins Leben zu kommen, um reif zu werden, selbstständig zu leben. Und das Älterwerden ist nun dazu da, zu helfen, dass die Jungen besser in die Spur kommen. Finanziell, mental, in jeder Weise diese Unterstützung zu bieten. Wer das machen kann, das müssen nicht zwingend die eigenen Kinder sein, das können auch andere Kinder sein, anderen Familien ins Leben zu helfen. Das kann etwas sein, was wir im Älterwerden als großen Sinn empfinden können. Ja,
Sie selbst haben 4 Kinder. Herr Schmidt, noch keine Enkelkinder, glaube ich.
Nein.
Nein. Beide Schmidt sagen sofort Nein. Ich muss auch Nein sagen.
Dann bleiben wir ganz kurz bei Herrn Schmidt aus Seligenstadt. Sagen Sie uns gerade noch, was machen Sie heute Nachmittag? Womit beschäftigen Sie sich heute Nachmittag?
Ich fahre mit meiner Lebensgefährtin nach Coburg.
Mit dem Fahrrad?
Nein, mit dem Auto, unglücklicherweise, weil heute gestreikt wird, weil meine Lebensgefährtin unbedingt Coburg sehen will. Und dann fahren wir weiter nach Berlin, weil wir dort einige Ausstellungen uns anschauen wollen. Meine Lebensgefährtin macht dann Homeoffice und ich habe dann auch Homeoffice, also von daher. Aber ich will vielleicht noch eins sagen, wenn ich das darf, auf den Herrn Schmid. Ich will mal sagen, im Augenblick ist es ja genau umgekehrt. Im Augenblick ist es so, dass die junge Generation uns unterstützt. Also ich will jetzt an keiner Stelle irgendwie die Tür aufmachen von wegen, die kleben sich fest und die streiken oder so. Aber sie sind die jungen Menschen, auch in meinem Umkreis, in meiner Familie, es sind die jungen Menschen, die uns auf die Spur bringen. Von daher, das will ich einfach mal an der Stelle sagen. Und vielleicht allerletzter Satz, und gerade in der Pandemie, was junge Leute, ich habe viele, viele junge Leute getroffen, die sich so unterstützt haben, die im Grunde uns gezeigt haben, wie vernünftiges Leben funktioniert, wo wir genießen können. Ich habe von denen gerade in der Pandemie unheimlich viel gelernt. Das wollte ich einfach, also, vielleicht passt es gar nicht hierher, ja, aber ich wollte es einfach mal loswerden.
Herr Schmidt, wir werden Sie nie wie auf einem Foto sehen, was oftmals in den Zeitungen rumgeistert, wenn es um Renten geht oder ältere Menschen. Da sieht man dann ein Pärchen vom Rücken her auf einer Parkbank sitzen, die gucken in den Sonnenuntergang und machen sonst nichts. Bei Ihnen machen wir da uns keine Sorgen, Sie fahren gleich los mit Ihrer Partnerin. Und Herr Jessen in Hamburg, was machen Sie am Nachmittag?
Also ich arbeite. Ich habe heute Nachmittag ganz viel zu tun, weil ich muss jetzt noch kochen und heute Nachmittag muss ich organisieren, dass die Kinder mit ihren Freizeitbeschäftigungen und Hausaufgaben und so weiter, Klavierspielen, Geige spielen und so weiter zu tun haben. Also ich bin voll beschäftigt, aber ich wollte noch eins sagen zu den Generationen. Also Ich bin ja Jahrgang 59 und ich bin in Frankfurt aufgewachsen, also schönen Gruß nach Frankfurt. Und das Lustige ist, dass wir da schon Projekte organisiert haben, die das Bewusstsein hatten, wir sorgen für die nachfolgende Generation, wir schonen unsere Umwelt. Also dieses Club of Rome, die Welt ist endlich und wir müssen gucken, beziehungsweise die Ressourcen, die wir haben, da müssen wir verantwortlich handeln. Und meine Kinder sind jetzt alle erwachsen und die leben auch in genossenschaftlichen Wohnprojekten, teilweise hier in Hamburg, wo sie Häuser kaufen und dann da 10 Familien wohnen oder sie machen das auf dem Land. Also das gibt's schon lange, das ist gar nicht so neu. Und insofern ist, finde ich, so diese Frage nach dem Verantwortung tragen wir gegenseitig und wenn wir uns aus dem Leben scheiden, das ist tatsächlich zum Glück natürlich so.
Vielen Dank. Grüße nach Hamburg, Herr Jessen. Danke, dass Sie angerufen haben. Es schreibt Thomas Kruse. Warum ist für Sie eigentlich Arbeit der Lebensinhalt? Leben Sie, um zu arbeiten? Er schreibt weiter, der Thomas Kruse, ich bin seit 12 Jahren Rentner und bekomme 235 Euro. Ich habe wenig Geld, bin aber glücklich. Überschrieben hat er seine Mail, ich bin ein Lebenskünstler. Uwe Walter, oder da atmet jemand ein, das war Dr. Schmid, der will dazu was sagen.
Ja, was ist Arbeit? Wir identifizieren Arbeit immer noch als Erwerbsarbeit, aber Arbeit ist viel, viel mehr. Alles das, was wir für uns und unser Leben und unsere Mitmenschen tun, das ist Arbeit. Familienarbeit, zum Beispiel eben Kochen, was einer der Hörer jetzt gleich machen wird. Oder Freundschaften pflegen, für die Kinder da sein, die Kinder versorgen und mit den Kindern spielen, was machen. Das alles ist Arbeit, ehrenamtlich sich zu engagieren, ist Arbeit. Ja. Wir dürfen uns lösen, glaube ich, von diesem engen Begriff von Arbeit und Arbeit umfangreicher definieren. Dann wird es auch nicht mehr so sehr zum Bruch kommen zwischen Erwerbsarbeit und nicht mehr Erwerbsarbeit. Denn eine Menge Arbeiten bleiben uns erhalten, die uns sehr viel Sinn geben.
Ich merke, dass,
Das fordert meinen Widerspruch heraus. Das sind alles Tätigkeiten. Das sind für die Gesellschaft ausgesprochen wichtige und sinnvolle Tätigkeiten. Aber ich habe halt den engeren Arbeitsbegriff für eine materialistische Analyse. Und interessant ist doch, dass ausgerechnet diese sinnvollen Tätigkeiten, die gesellschaftlich so wichtig sind und immer noch weit überwiegend von Frauen geleistet werden, auch wenn es da jetzt Veränderungen gibt, das sind die, die so schlecht bezahlt sind. Ja. Und die Existenz müssen, das dürfen wir einfach nicht vergessen, die meisten Menschen über Erwerbsarbeit, mehrwertschaffende Erwerbsarbeit sichern. Und ich habe auch noch einen anderen Widerspruch, Herr Schmidt, zu Ihrer Aussage vorhin. Es ist ja nicht die Natur, die uns so lange gewähren lässt. Wir im globalen Maßstab sind wir hier alle die Glückseligen auf der Insel der Glückseligen, weil wir in einer relativ wohlhabenden Gesellschaft leben. Bei durchaus ungleicher Verteilung ist es doch in der Regel so, dass wir nicht mehr so schwer körperlich arbeiten, wie vielleicht noch die Eltern von Herrn Schmid, dass wir uns besser ernähren können, dass wir vom medizinischen Fortschritt noch alle einigermaßen gleich profitieren können. Dadurch haben wir jetzt diese gewonnenen Jahre, die für viele Menschen tatsächlich eine späte Freiheit sind oder ein verdienter Ruhestand, und wo sie im besten Fall Generativität leben können, Solidarität leben können, mehr als in der mittleren Lebensphase. Das wollte ich an dieser Stelle tatsächlich noch sagen.
Da gibt es zahlreiche Hörerinnen und Hörer, die in eine ähnliche Richtung gehen. Frau Ahner, als Beispiel herausgegriffen, Hermann Weinberg aus Offenbach. Im nächsten Monat werde ich Rentner. Ich rechne mit einer Rentenhöhe von knapp 1000 Euro. Das ist zu wenig, ist wenig, um davon in Würde leben zu können. Und weiter unten schreibt er, ich fürchte mich vor der Armut, die mir bevorsteht. Noch ist sie nicht aktuell, noch habe ich Kraft, weiterzuarbeiten. Doch gern würde ich, wie es Wohlhabendere tun können und sich leisten können, es anders angehen. Schreibt Hermann Weinberg aus Offenbach. Matthias Bräuning meldet sich aus Mainz. Er schreibt, ich arbeite weniger als bis zuletzt. Es ist deutlich mehr als Nichtstun seit letztem Jahr. Dafür bin ich für jeden Tag dankbar, an dem ich gesund, selbstbestimmt und ohne Schulden leben und meiner Freundin viel davon abgeben darf. Uwe Walter in Leichlingen. Leichlingen liegt in der Nähe von Leverkusen. Herr Walter, sind Sie im Ruhestand oder knapp davor oder wie auch immer?
Ich bin seit Mitte Dezember im Vorruhestand und werde dann am 1.9. in die reguläre Rente gehen.
Wie fühlt sich das an?
Ich habe mittlerweile ganz gut, aber am Anfang, muss ich sagen, hatte ich schon einige Probleme. Ich muss dazu vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, nur noch 4 Tage zu arbeiten und habe also auch während der Zeit mich schon so ein bisschen auf das Rentendasein vorbereitet. Habe also noch mal eine Ausbildung in der biblisch-therapeutischen Seelsorge angefangen, habe Gitarrenunterricht noch mal angefangen. Habe mich schon so ein bisschen darauf vorbereitet, dass ich da nicht in ein Loch falle. Ja. Was ich allerdings sagen muss, ist Folgendes, und stimme ich dem Herrn Doktor oder Professor Schmidt zu. Was mir wirklich richtig Mühe gemacht hat, ist die Sache mit den Beziehungen. Denn das ist eben so, meine Frau ist noch berufstätig, muss ich dazu sagen. Die ging dann morgens aus dem Haus und ich saß dann zu Hause und da war keiner. Und ich war es halt gewohnt, dass ich aufgestanden bin, hab mein Frühstück gemacht, bin zur Arbeit gegangen und da waren Menschen.
Und aber da war Menschen sie alleine. Sie ist auch arbeiten gegangen.
Ja. Aber ich sag jetzt mal, da waren Menschen, mit denen ich mich unterhalten konnte, mit denen ich interagieren konnte. Und das ist halt ein Riesenunterschied, den ich da gemerkt habe, der also wirklich, den ich als sehr, und da jetzt erstmal für mich dann zu sehen, okay, wie komme ich da raus? Ich habe mich dann auch in einem Fitnessstudio angemeldet, um eben halt wieder unter Leute zu kommen. Ich bin halt ein Typ, der halt gerne unter Leute, also ich bin kein Partygänger, aber ich bin halt jemand, der... Ja.
Ich muss mal kurz unterbrechen, weil die Nachrichten kommen. Die kommen gnadenlos in 20 Sekunden. Wir nehmen das mal mit in die dritte Runde unserer Diskussionssender. Auch dieser Gleichtakt mit Partner oder Partnerin werden wir uns merken. Ja. Danke, dass Sie uns diesen Aspekt geliefert haben. Uwe Walter in Leichlingen, meine Damen und Herren, noch können Sie eine halbe Stunde lang anrufen. 00800 4464 4464 oder schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. 5 Minuten Nachrichten, danach sind wir wieder da.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Heute zum Thema und mit der Frage, was mache ich denn eigentlich jetzt nach dem Renteneintritt, wenn sich die Sinnfrage stellt. Die meisten Hörerinnen und Hörer, die sich bei uns melden hier in der Sendung, so berichtet mir mein Kollege, sehen diesen Übergang positiv. Also sie freuen sich drauf oder machen ihn fruchtbar nutzbar für ihr eigenes Leben. Es schreibt uns ein Hörer, ich bin ein sehr gläubiger Mensch und vertraue vor allem Gott. In Jesus habe ich ein Vorbild im Vertrauen und auch darin tätig zu werden für andere, auch in meiner Freizeit. Dr. Wilhelm Schmidt, welche Rolle spielt Religion und Glauben in dieser, wie Sie uns gerade erklärt haben, vorletzten Phase des Lebens?
Das kann schon eine große Rolle spielen. Ob religiös im engeren Sinne, also in Verbindung mit einer Religionsgemeinschaft, oder Religion im säkularen Sinne, denn wir können uns natürlich auch im Denken und Fühlen ohne Bezug auf eine bestimmte Religion öffnen. Zum Beispiel öffnen für kosmische Fragen. Der Kosmos ist unendlich. Und das spielt dann eine Rolle in Bezug auf die Endlichkeit. Nehme ich die Endlichkeit als wirklich Ende von allem? Oder kann ich über diese Endlichkeit hinausdenken und hinausfühlen? Das macht sehr wahrscheinlich einen Unterschied, um mit dem Ende letzten Endes dann zurechtzukommen.
Frau Professor Ahner, die Sie sich ja mit der Gerontologie und den verschiedenen Teildisziplinen dieser Wissenschaft befassen, Sie hatten uns an anderer Stelle schon mal kurz erklärt, nicht nur Psychologen und Soziologen behandeln diese Frage, sondern auch die Medizin. Wie weit ist denn das körperliche Wohlergehen ein Garant oder das Gegenteil eben für eine glückliche Renten- und Pensionsphase?
Das ist in der Tat sehr stark miteinander verkoppelt. Also wenn die Multimorbidität, so nennen das die Gerontologinnen und Geriaterinnen, zu stark zunimmt, dann ist die Lebensqualität teilweise so stark eingeschränkt, dass dann auch Todeswünsche kommen. Ja, aber ich sehe natürlich auch, und darauf möchte ich jetzt nochmal zurückkommen, was Sie jetzt am Anfang dieser Runde gesagt haben und was auch die Hörerinnen Ihnen mitteilen und uns mitteilen. Ich sehe natürlich auch das Positive an dieser Phase, sofern Sie gesundheitlich in noch recht guten Bahnen verläuft. Das Alter ist ja immer ein Noch, ja. Es ist aber auch immer ein Nicht-Mehr, ja. Aber solange man noch gesund ist und finanziell gut gesichert ist, hat man Möglichkeiten. Gleichwohl, alle alten Menschen, Herr Schmidt hat auch schon kurz darauf hingewiesen, fallen in gewisser Weise aus der Zeit. Und dann werden sie häufig von der Gesellschaft aufgefordert, doch bitte digital up-to-date zu bleiben. Aber ich meine mit aus der Zeit fallen etwas ganz anderes. Es gibt eben dann nur noch wenige Menschen ihres Alters. Und meine Großmutter zum Beispiel hat bis zum Schluss ihre alte Nachbarin versorgt, die an Krebs gestorben ist und zu Hause ambulant betreut wurde. Das war aber die Frau, mit der sie während des Zweiten Weltkriegs in Leipzig im Keller gesessen hat, während auf das Nachbarhaus eine Bombe fiel. Und dieser Mensch, wenn dieser Mensch nicht mehr da ist, wenn der alte Nachbar, mit dem man 50 Jahre Tür an Tür gewohnt hat, nicht mehr da ist, dann fällt der alte Mensch in gewisser Weise aus der Zeit. Und was vielleicht besonders in den Großstädten zu spüren ist, alte Menschen fallen in gewisser Weise auch aus dem Raum. Ja, die gesellschaftliche Entwicklung gerade in den Großstädten, also auch des öffentlichen Raums, ist so gravierend. Die eigene Stadt, vielleicht auch die eigene Kleinstadt, aber ich denke, in den Großstädten ist es gravierender, wird einem fremd. Sie ist okkupiert, so könnte es subjektiv gedeutet werden, von ganz anderen Generationen. Und hier hängt es jetzt tatsächlich auch ganz stark davon ab, ist man jetzt eine Rentnerin, ein Rentner, der unter Altersarmut leidet, oder ist man relativ gut situiert und kann sich unter das junge Volk mischen und im selben Café schick Prosecco trinken?
Herr Schmidt, wollen Sie das auch noch vielleicht zusätzlich kommentieren, was Frau Hahner gerade gesagt hatte? Das ist ja erklärt, Alte fallen aus der Zeit, aber sie fallen auch aus dem Raum. Wo ist denn die wahre Heimat des alten Menschen?
Nicht nur des alten Menschen, sondern des Heimat, des Menschen schlechthin. Wir leben einerseits im Raum, wir leben aber andererseits in der Zeit. Dass wir eine Heimat haben im Raum, das ist etwas, was uns relativ vertraut ist oder die wir verlieren möglicherweise. Aber wir haben auch eine Heimat in Beziehungen, die wir oft für selbstverständlich nehmen und dann erst, wie Frau Anne das gerade geschildert hat, beim Älterwerden sukzessive verlieren und uns dann erst darüber klar werden, wie viel Heimat in Beziehungen wir haben. Und erst zuletzt habe ich den Eindruck, kommt in den Blick, dass wir auch eine Heimat in der Zeit haben. Wir sprechen davon, das ist meine Zeit, das ist unsere Zeit. Und wir meinen damit meistens, das ist die Mode, das sind die Stile, das sind die Redeweisen, das sind die Verhaltensweisen, die Gesten, die uns vertraut sind. Und je älter wir werden, desto mehr merken wir, jetzt zählen ganz andere Verhaltensweisen, ganz andere Gesten. Und es liegt nahe, sich darüber zu entrüsten. Also die Zeit geht bergab.
Das ist der nörgelnde Alte, der da sitzt und alles missmutig kommentiert.
Und das sollten wir, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Denn so ist der Lauf der Dinge. Da wächst ein Leben nach. Ein junges Leben hat seine Zeit und hat seine Heimat in dieser Zeit. Ja. Und ich kann versuchen, noch einigermaßen dran zu bleiben. Das wird leichter, wenn man Kinder und Enkel hat. Oder wenn wir uns mit Kindern befassen, zum Beispiel als Paten in Schulen gehen und vorlesen, dann können wir länger in der Zeit bleiben.
Das macht auch Barbara Hesselbart aus Neuöttingen. Die schreibt uns darüber. Sie war 30 Jahre lang als Lehrerin tätig. Und jetzt ist es so, dass ihr am allermeisten der Kontakt zur jungen Generation fehlt. Und sie versucht, genau in ihrer Richtung, Dr. Schmidt, sie versucht, das Problem zu lösen, indem sie Deutschunterricht für Asylsuchende ehrenamtlich gibt. Und so bleibt sie weiter in Kontakt eben mit der jungen Generation. Gehen wir mal nach Schwerin. Wolfgang Hartmann meldet sich dort zu Wort. Wir hören Ihnen zu.
Ja, einen wunderschönen guten Tag an die Runde. Ich habe in meiner Jugend einmal Musik studiert. Ich war Musiklehrer und als Musiklehrer, der ein großes Interesse für musikantische Dinge hat, ist man zunächst mal etwas widerwillig ans Werk gegangen, wenn es sich um musikwissenschaftliche Themen handelte. die wir ja auch abarbeiten mussten. Bei dieser Beschäftigung habe ich aber gemerkt, dass mir das einen riesen Spaß macht. Es ist also so, dass ich dann auch in meiner Freizeit mich mit solchen Dingen beschäftigt habe, mit Geschichte, Philosophie, Kulturgeschichte und so weiter. Und aus diesem Grunde habe ich so viel Spaß dran gefunden, dass ich eigentlich zu anderen Dingen gar keine Lust mehr hatte, so also was großes Essen oder irgendwelche großen Feiern oder solche Ereignisse, die also auch sehr viel Geld kosten. Und dadurch kann ich nur sagen, das war eine gute Investition, sich Mühe zu geben, so etwas zu lernen, Spaß an Dingen zu finden, die eigentlich wenig kosten. Mhm. Das ist erstmal ist auch eine Investition. Es ist nicht nur eine Investition, wenn man auf eine gute Rente hofft, nicht?
Ja, ja. Und das sind ja auch diese Suche nach Aspekten, die im Leben Freude bereiten und die nicht mit einer Geldausgabe verbunden sein müssen. Das wird doch gespeist, und vielleicht kann Wilhelm Schmidt da nochmal kommentierend eingreifen, das wird doch gespeist durch Neugier, die man möglichst bewahrt.
Ja. Seine Werke lese ich übrigens auch sehr gerne.
Na, dann haben Sie jetzt Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Ja. Wilhelm Schmidt. Ja. Schön. Stichwort war Neugier, Herr Schmidt. Wie erhalte ich denn meine Neugier, dass vielleicht, wie das gerade Herr Hartmann berichtet hat, ich dann in dieser Phase des Lebens, wo ich beruflich freigestellt bin, mir ein Spielfeld suche, wie er es in den Geisteswissenschaften gefunden hat. Das setzt ja Neugier voraus.
Ja, über einige Dinge können wir nicht so beliebig verfügen an uns. Möglicherweise ist jemand eben nicht neugierig, so genetisch und familiär geworden. Dann können wir aber vielleicht uns ein paar Gedanken machen. Das ist immer die Grundlage der Lebenskunst, sich Gedanken machen darüber. Ist das vielleicht hinderlich jetzt beim Älterwerden, wenn ich mich in mich verschließe und nichts Neues zur Kenntnis nehme? Das ist ja Neugierde, begierig danach zu sein, etwas Neues sich anzuschauen und anzueignen. Es hat zum gewissen Teil mit Kräften zu tun. Wir sind natürlich, wenn wir voller Kraft sind, eher in der Lage, neugierig zu sein. Und das Älterwerden ist leider, tut auch mir leid, die Kräfte lassen nach. Wenn wir das aber realisieren, wenn wir das reflektieren, dann können wir gegensteuern.
Mhm. Herr Hartmann, können wir es an der Stelle belassen miteinander? Sie lesen einfach weiter die Bücher von Wilhelm Schmidt.
Ja, genau. Jawohl. Ja.
Und wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie angerufen haben. Frau Ahner, nur noch mal kurz, wir machen das Fass jetzt im Augenblick nicht mehr auf, aber sehr, sehr viele Zuschriften befassen sich eben mit dem Thema Altersarmut, wie die von Bettina Held. Sie ist Kulturgeragogin in Berlin. Sie schreibt, viele Rentnerinnen und Rentner müssen dazu verdienen, weil die Rente nicht ausreicht. Dann fährt sie noch fort, Ehrenamt ist schön und gut, auch zur Stärkung des persönlichen sozialen Netzwerkes im Alter, aber das kann sich nicht jeder leisten. Also dieses nur noch mal eingestreut zu dieser Thematik, dass die finanzielle Schere womöglich auch eine recht große Rolle spielt. Für viele Hörerinnen spielt auch eine Rolle, wer kommt hier eigentlich in dieser Sendung Lebenszeit zu Wort? Johanna Bamberg, ich sehe schon, Frau Ahner, Sie haben gleich Gelegenheit zu kommentieren. Johanna Bamberg schreibt, ich höre interessiert zu, mir fällt auf, dass bisher keine zuhörenden Frauen zu Wort kamen. Vielleicht fühlt sich der Übergang für Frauen anders an, weil sie ohnehin weiterhin viele Pflichten erfüllen, die sie ihr Leben lang begleitet haben. Das schreibt Johanna Bamberg, und diese Mahnung nehmen wir ernst und lassen jetzt zu Wort kommen Frau Rosenkranz, Kizia Rosenkranz. Frau Rosenkranz, was haben Sie beizutragen? Wir hören Ihnen zu.
Also ich habe jetzt zuletzt noch mal geschrieben, für mich ist Sinngebung gelungen, wenn ich Wissen und Erfahrung und Fähigkeiten aus der Berufsphase danach auch noch für mich und meine Mitmenschen und die Gesellschaft nutzen und weiterentwickeln kann. Weiterentwickeln ist schon ein wichtiger Punkt, finde ich. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, und das ist, wie auch schon deutlich geworden, für manche gar nicht machbar.
Sie haben es aber geschafft.
Was heißt geschafft? Ich bin noch dabei. Ich werde in ein paar Tagen 65. bin selbstständig in der Erwachsenenbildung tätig und werde weitermachen, solange ich kann und solange das Befriedigung bringt und solange mich noch jemand hören will.
Und haben ein gutes Lebensgefühl dabei. Frau Rosenkranz, wie sieht es aus mit Ihren Bindungen und Beziehungen zu jüngeren Generationen? Wir haben gerade vorher darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie zuhören konnten. Spielt das in Ihrem persönlichen Leben eine Rolle?
Ja, ich habe ein Enkelkind. Das wohnt allerdings nicht in Kassel, wo ich auch wohne. Ich habe sehr viel mehr Kontakte zu Älteren aufgebaut, weil ich einen Neurentnerstammtisch in Kassel initiiert habe. Pardon. Und weil ich eben auch einen Bildungsurlaub aktiv im dritten Lebensalter moderiere seit ein paar Jahren. Und da begegnen mir diese Themen eben ganz intensiv und ganz direkt.
Also wir geben Ihnen jetzt Gelegenheit, einen Schluck Wasser zu trinken. Sie hören uns bitte weiter zu. Wir danken umgekehrt auch für Ihre Impulse, die Sie gegeben haben. Kirsten Ahner, die ja Studiogast ist an der Seite von Dr. Wilhelm Schmid, Professor Dr. Kirsten Ahner. Ich sage es nochmal, sie ist Professorin für Lebenslagen und Altern an der Universität Kassel und sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie und Wilhelm Schmid, den hatten Sie gerade gehört, Philosoph und Autor zahlreicher Bücher, unter anderem zu den Themenkreisen Lebenskunst, Philosophie. Frau Ahner, ich weiß nicht, ob wir beide darüber ins Gespräch kommen können. Dieses Thema Langeweile, vor dem sich viele fürchten, es gibt niemanden mehr, der mir eine Beschäftigung vorschreibt oder aufzwingt oder damit mich beauftragt. Was mache ich meiner Zeit? Viele Hörerinnen und Hörer berichten, ich habe einfach Langeweile, weil ich nicht weiß, womit ich mich beschäftigen soll. Ich frage dann gleich Herrn Schmid, kann man Langeweile auch positiv nutzbar machen? Zunächst aber Sie, Frau Ahner, ist das etwas, was Sie feststellen, auch in den Studien? Ist das ein Problem für die alte Generation?
Hier sehen wir tatsächlich deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Ja, die Frauen äußern das fast gar nicht. Ich weiß nicht, ob das ihre Zuschriften jetzt abbilden. Das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Die Frauen äußern das in der Regel nicht. Das sind eher Männer, die nach dem Eintritt in den Ruhestand am Ende noch den Keller tapezieren, alle alten Schulfreunde besuchen und dann kommt die Langeweile. Also dieses Loch ist zumindest bei den jetzigen Rentnergenerationen überwiegend
die arbeiten ein, erst
ein
mal
männliches.
Ab. Und wenn genau, das Motorrad dann wieder geputzt ab. Ist.
Genau, und der Keller tapeziert. Mhm. Das war der Witz, ja, dann fallen sie in dieses Loch. Und was mir zwischendurch noch tatsächlich durch den Kopf ging, war das Stichwort Neugier. Ja, wir haben, und auch die letzte Hörerin, die jetzt zugeschaltet war, hat ja gesagt, mir ist es auch wichtig, mich weiterzuentwickeln. Und was wir aus der Forschung, weil Sie haben mich ja danach gefragt, was wissen wir aus der Forschung, dass all Neugier auch im höheren Alter gelingt, sofern gesund und existenziell gut gesichert, in der Regel den Menschen, die ihr ganzes Leben über neugierig waren und das auch in Handeln umsetzen konnten. Und meiner Ansicht nach beginnt ja dann die Vorbereitung auf diesen schwierigen Übergang, der in unserer Gesellschaft ja so schwierig ist, eigentlich in der Schule. Man dürfte in der Schule zum Beispiel den Kindern nicht die Neugier abgewöhnen. Und auch an den Hochschulen den Studierenden nicht die Neugier abgewöhnen. Ja. Das ist zum Beispiel, was ich immer versuche umzusetzen, weil eigentlich sozusagen das Alter ist eine Lebensphase, aber es ist eben eine Lebensphase. Es hat was mit dem ganzen Leben zu tun.
Also ein lebenslang begleitender Prozess, auf den man vielleicht auch wirklich in der schulischen Ausbildung oder der universitären oder wie auch immer berufsausbildungsbegleitend Bezug nehmen müsste.
Das meine ich nicht als curricularen Inhalt, sondern ich meine einfach, dass wir ein Bildungssystem bräuchten und das muss sehr früh anfangen, dass Neugier tätige Auseinandersetzung fördert und nicht formatierte Bildungsinhalte vermittelt, die dann einfach reproduziert werden.
Das ist in Ihrem Sinne, Herr Schmid.
Ja. wenn wir uns heute immer stärker vergleichen müssen mit Maschinen, jüngst ChatGPT, mit dem ich gestern korrespondiert habe, mal versuchsweise, wenn wir uns immer mehr vergleichen müssen mit Maschinen, die angeblich immer intelligenter werden, dann könnten wir dazu übergehen, unsere Stärken zu stärken. Und unsere Stärken sind Kreativität, uns neue Dinge auszudenken, ungewohnte Wege zu gehen. Meine Frau hat mich dazu erzogen, weil ich gerne Wege gehe, komm, jetzt gehen wir mal hier rum. Und siehe da, eine neue Welt tut sich auf. Hm. Das haben wir den Maschinen voraus und ich hoffe, dass das noch lange anhält.
Hm. Und Ihre Erfahrung mit Ihrer Frau hält bis jetzt an, denn Sie haben Ihre Frau an Ihrer Seite verloren. Aber das, was sie Ihnen gebracht hat und in Ihrem Leben beigetragen hat, das davon haben Sie uns ja gerade erzählt, hat Nachwirkung bis in jede Sekunde Ihres jetzigen Daseins, Wilhelm Schmid.
Ja, so ist das. Ich spüre sie bei mir und habe sehr viel von ihr gelernt und bleibe auf dieser Spur.
Frau Klöckner meldet sich aus Berlin. Sie ist 68 Jahre alt und sie sagt, Ältere möchten, sie selbst auch, sie möchten noch studieren. Und sie sagt noch dazu, manchmal fühlt man das Alter, aber ansonsten fühlt sie sich, die Frau Klöckner, stärker als je zuvor, sagt sie mit ihren 68 Jahren, Frau Klöckner in Berlin. Und wir haben als Telefongast Petra Brixel. Frau Brixel, Ihr Mann ist in Rente gegangen nach 45 Arbeitsjahren. Wie war das für Sie in der Partnerschaft oder in der Familie?
Das war natürlich für mich, also ganz selbstverständlich, weil mein Mann sich sehr gut vorbereitet hatte. Der ist dann sofort am ersten Tag nach seinem Eintritt ins Rentendasein hat er seinen Rucksack genommen und ist 2,5 Monate von Stuttgart nach Santiago auf dem Jakobsweg gepilgert. Und hat sich zumindest ausgezeichnet vorbereitet. Und als er dann zurückkam, hat er nachbereitet, das heißt Vorträge gehalten, auch Tagebuch geschrieben und ist auf die Weise eigentlich ins Rentnerleben reingerutscht und hatte überhaupt keine Probleme damit. Mhm. Und ich habe ihn begleitet, weil ich schon einige Jahre, ich war 5 Jahre vorher, bin ich schon in Rente gegangen, nachdem ich 40 Jahre Lehrerin war. Und dann habe ich mich gleich anschließend bürgerschaftlich engagiert und hier in Stuttgart im Widerstand gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21, habe dadurch sehr viel gelernt und konnte auch mein persönliches Rentendasein wunderbar ausfüllen. Mhm. Also wir beide haben eigentlich jetzt in den letzten Jahren sehr viel Neues gelernt.
Frau Ahner, ich höre Sie zustimmen.
Oh, Sie hörten mich schmunzeln. Ich möchte vielleicht mit einer interessanten Anekdote aufwarten. Gerade gestern hatte ich ein Seminar mit sehr jungen Studierenden über die Lebenslagen im Alter. Und das Auftaktseminar gestalte ich oft mit den üblichen Postkarten, die ja viele auch so von Bahnhofsbuchhandlungen kennen, die Karikaturen sind oder so. Und natürlich zum Thema Alter habe ich eine umfangreiche Sammlung angelegt in den letzten Jahren. Und interessanterweise, die jungen Studierenden wählen aus der Fülle, jeder muss eine Postkarte wählen, wählen tatsächlich entweder das aktive Alter, aber da wählen sie keine Wandernden auf dem Jakobsweg, sondern sie wählen alte Leute, die noch Party machen, wie sie es nennen. Oder aber, und das ist das beliebteste Motiv, sie wählen zwei alte Menschen, die Hand in Hand auf einer Bank sitzen und an den Horizont schauen. Also, oder sie wählen diese Ruhe. Ja, also das ist, finde ich, natürlich ist das empirisch, statistisch nicht signifikant und ist ein kleiner Ausschnitt der Welt, aber und interessanterweise wählen die jungen Leute meiner Ansicht nach intuitiv sagen zwei Cluster von zwei Möglichkeiten, älter zu werden.
Das ist interessant, Frau Ahner, war ja dieses Bild, und ich muss da jetzt meine Bemerkung relativieren, dieser beiden älteren Menschen, die auf der Bank sitzen, illustrierend zu den Zeitungsartikeln und in den Sonnenuntergang gucken, als tatsächlich positiv besetzt und erstrebenswert, Glück ja. im Alter miteinander.
Genau, genau. Und man muss die Altersphase nicht idealisieren. Man muss aber auch nicht die Jugendphase idealisieren. Mhm. Also, und das ist tatsächlich, das haben ja auch einige Hörerinnen angesprochen, tatsächlich ins Gespräch zu kommen. Ich bin 59 und leider noch nicht Großmutter, aber ins Gespräch zu kommen mit den Jüngeren, das ist natürlich auch ein Privileg.
Ja. Frau Brixel, danke.
Ja, bitte. Ja.
Dass Sie uns angerufen haben.
Mit der Bank, das hat mir sehr gut gefallen. Aber nicht nur sitzen und sich erinnern, aber auch gemeinsam sitzen und wieder gemeinsame Pläne machen.
Und aufstehen und aktiv werden.
Genau.
Danke, dass Sie angerufen haben. Frau Brixel hier in der Sendung Lebenszeit im Deutschlandfunk. Jetzt haben wir nur noch 2 Minuten. Ich wollte noch zu Wort kommen lassen Theodor Tegeler aus Berlin. Der hat uns einen 22-Punkte-Plan zur Altersvorsorge geschickt. Das ist über 2 Seiten, was er da alles zusammenfasst, was man denn tun sollte, um sich auf das Alter vorzubereiten. Da sind auch rechtliche Fragen, finanzielle Absicherung klären, soziales Netzwerk aufbauen, gesunde Ernährung, ehrenamtliche Aktivitäten hatten wir, alternative Heilmethoden. Was schreibt er da nicht alles? Sich auch mit dem Thema Tod und Sterben zu beschäftigen. Herr Schmidt, kurz, ist vieles nicht auch was so rumgeistert? Wie bereite ich mich vor auf diesen Renten- und Pensionsabschnitt? Ist das nicht eine Art Beschäftigungstherapie, der letztendlich unter dem Motto Zeit totschlagen läuft?
22-Punkte-Plan, imposant, würde mich interessieren. Finde ich gut, sich Gedanken machen über das Leben. Das ist bewusste Lebensführung. Und auf der Grundlage dann zu arbeiten. Interessieren würde mich, ob einer der 22 Punkte Bewegung ist. Bewegung ist das A und O der Gesundheit. Das sagt einem jeder Arzt und jede Ärztin. Und das sollten wir unbedingt einbauen. Denn wir haben beim Älterwerden Langeweile. Nicht Langeweile, sondern Langeweile. Das heißt, wir können uns Dingen länger widmen, als wir das vielleicht im Erwerbsleben tun konnten. Und das sollten wir nutzen. Landläufig wird das auch gerne Muße genannt. Halte ich für einen der großen Gewinne, die wir haben beim Älterwerden.
Muße pflegen zu können. Langeweile, so verstanden. Vielen Dank für den Impuls. Und eine Langeweile kann jetzt leider nicht mehr drankommen. Professor Dr. Kirsten Ahner, ich bitte dafür um Verständnis. Frau Ahner, vielen Dank, dass Sie beide mitgewirkt haben. Ich sage es nochmal, sie ist Professorin für Lebenslagen und Altern an der Universität Kassel, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie, und Dr. Wilhelm Schmidt, Philosoph und Autor zahlreicher Bücher. Ihnen beiden herzlichen Dank, meine Damen und Herren zu Hause, Ihnen genauso vielen Dank für die Impulse, die Sie uns reingeschickt haben. Thilo Meyer schreibt, ich bin so froh, jetzt endlich frei zu sein und das auch noch gut versorgt. Am 1.5.24 werde ich vorgezogener Originalrentner. Viel Freude damit, Andreas Stopp war am Mikrofon.